Und da ist ein neuer Sonntag gekommen und wie zu erwarten ist auch heute wieder die Sonne aufgegangen. In den meisten Gemeinden haben kurz vor 10 Uhr die Glocken geläutet. Mhm. Also alles wie immer, obwohl letzte Woche Bundestagswahl gewesen ist. Irgendwie schon, ne? Und dann auch wieder überhaupt nicht. Also zur Rubrik, irgendwie schon, gehört mein Gast. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke.
Also wir sprechen gleich nochmal über die Gefühlsschwankungen zwischen alles neu und alles wie immer. Aber vorher lassen Sie loslegen.
Ja, das machen wir. Gute Idee. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Herr Bischof, noch fühlt sich alles irgendwie wie immer an, oder? Ich hatte ja schon letzte Woche gesagt, natürlich wird sich am Montag danach, also nach der Bundestagswahl und auch in den Tagen danach nicht sofort irgendwie etwas ändern. Aber wenn man heute so in der Kirchenbank sitzt, ich habe schon das Gefühl, man faltet die Hände noch mal ein bisschen fester oder geht noch ein bisschen stärker in sich oder auch ins Gebet. Vielleicht auch gar nicht nur wegen der Situation in Deutschland, sondern auch wegen der Entwicklungen auf der ganzen Welt und ganz besonders in den USA. Also mir geht es auf jeden Fall so.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir geht es jedenfalls so. Die Hände ein bisschen fester falten, das ist natürlich immer irgendwie eine ganz richtige und wichtige Maßnahme. Die Weltlage oder sagen wir die Umbrüche, in denen wir leben und die wir erleben, die sind schon heftig. Mhm. Und mit Donald Trump und seiner Administration, die ja ganz auf Disruption setzen, also auf Abbruch des bisherigen und dann Aufbau ihrer Systeme und ihres Willens, da hat das auch nochmal eine Sichtbarkeit bekommen, die wirklich, ich empfinde das auch so, die schwer aushaltbar ist. Andererseits möchte ich doch einmal sagen, die Stabilität von Demokratie besteht ja gerade darin, dass sie den Wechsel und die Veränderung einpreist, mitgestaltet und im Grunde zur Normalität erklärt. Also nicht ein Herrscherhaus und dann irgendwann nach Jahrzehnten Zusammenbruch, sondern immer Macht auf Zeit, gestalteter Wechsel, immer wieder und das in Gelassenheit und in Angemessenheit. Ich finde, wir sollten dann auch nicht mehr dramatisieren als nötig.
Da ist auch wirklich fair miteinander umgegangen worden, fand ich, nach der Bundestagswahl. Also da wurde gegenseitig gratuliert, da wurden auch Niederlagen eingestanden. Das war dann doch auch, wenn wir mal so vergleichen, USA oder Deutschland und in Sachen Demokratie, das war wirklich sehr demokratisch, so habe ich das empfunden.
Ja, und ich glaube, so gehört sich das. Demokratie gestaltet den Wechsel, lebt davon, dass es Wechsel gibt, dass es eben immer wieder andere gibt, denen die Macht oder die Verantwortung, das Regieren auf Zeit verliehen wird, dass die Parlamente immer wieder neu besetzt, also mit neuen Menschen gefüllt werden. Das genau macht es ja aus, die Gestaltung des Wechsels. Ich glaube, wenn man sich das vorstellt, dass Macht weitergeben oder Regieren weitergeben immer etwas ist, was im Grunde seit Urzeiten als krisenhaft bedacht wird, dann ist das der große Wechsel und die Stärke in der Demokratie, dass diese Krise des Wechsels eben keine Krise sein muss, sondern die große Stärke unseres Miteinanders.
Ich will dann aber auch doch einmal sagen, dass ich auch wirklich grundsätzlich der Überzeugung bin, dass am Ende, egal was alles so Verrücktes passiert, dass am Ende immer die Liebe gewinnen wird. Und das meine ich jetzt gar nicht aus einer rosaroten Wolke heraus. Und ich könnte sogar verstehen, wenn der ein oder andere mich dafür belächelt. Aber es nervt mich eben auch so gewaltig, dass manche Menschen und durchaus auch Parteien mit einer Negativität durch die Gegend marschieren und auch parlieren und dass sie einem immer wieder erzählen, dass einfach alles ganz schlecht und ganz mies sei und dass ich glaube, dass sich dadurch bei den Leuten auch irgendwann festsetzt, dass es vielleicht wirklich so ist, egal ob es nun stimmt oder nicht. Wenn es nur häufig genug gesagt wird, dann wird es wohl stimmen. Und da will ich jetzt gegenhalten ab jetzt, quasi mit derselben Methode. Ich sage, am Ende gewinnt immer die Liebe. Ich sage das so oft, bis das jeder glaubt und es am Ende dann auch wirklich so sein wird. Zumal ich auch wirklich davon überzeugt bin.
Ach, lieber Herr Wittke, wenn Sie wüssten, wie nah Sie am heutigen Sonntag sind. Zu den Texten des heutigen Sonntags gehört das sogenannte Hohelied der Liebe. Also die
wirklich, ich habe das und ich schwöre, ja. Sie wissen das. Ja. Ich weiß nicht, welche Texte heute kommen. Wusste das nicht.
Also die Worte aus dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie treibt nicht Mutwillen. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Ordnung, diese drei, aber die Liebe ist die stärkste unter ihnen. Das ist heute einer der ganz wunderschönen Texte für diesen Sonntag. Die Liebe und Paulus, der dieses Gedicht, ist ja wahrscheinlich ein Gedicht oder ein Lied eben, der das schreibt oder zitiert, der leitet das mit den Worten ein: Ich will euch, liebe Gemeinde, noch einen anderen Weg zeigen als den bisherigen. Und dann spricht er von der Liebe, die eben immer noch ein anderer Weg ist und sie siegt. Und ich will an dieser Stelle doch auch mal daran erinnern, dass wir nicht den Blick verlieren für das, was Menschen noch an Fragen und Sorgen haben im Miteinander, in ihrem Leben zwischen Leben und Tod, Schuld und Vergebung, Krankheit und Heilung. Das erschöpft sich ja nicht alles, zum Glück erschöpft sich das nicht alles in den Schlechtmachereien oder Aufgeregtheiten, die so oft um uns herum sind.
Also ich will auch gar nicht überdecken, es viel Schlechtes und Schlimmes wirklich gibt, gar keine Frage. Aber eben nicht alles. Nee, es gibt auch so viel Gutes und so viel Schönes und eben die Liebe siegt am Ende. Und ich habe es eben nicht gewusst, dass das dazugehört. Wobei ich jetzt schon ahne, wir kommen ja noch zur Bibelstelle, aber dass die dann heute nicht länger vorgelesen wird. Aber schön, dass Sie sie eben schon mal, oder das Hohelied der Liebe, dass Sie es erwähnt haben. Ja, und damit kommen wir dann sozusagen zum mathematischen Teil des Gottesdienstes. Einmal durchzählen bitte, wie lange ist es noch bis Ostern? Und welche Überschrift, Herr Bischof, trägt dieser Sonntag heute? Und warum gibt es eigentlich keinen Adventskranz für die Osterzeit? Also keinen Wartekranz bis zum Ostersonntag mit so schönen Eierkerzen vielleicht drauf, haben wir vorgestellt.
Okay, ja. Nee, wir haben den letzten Sonntag vor der Passionszeit, die am kommenden Mittwoch beginnt, also in 3 Tagen.
Aschermittwoch?
Ja, dann ist Aschermittwoch. Da sind es exakt 47 Tage bis Ostern, knapp 7 Wochen dann also. Der heutige Sonntag heißt Estomihi. Das ist Latein, wie so oft, heißt auf Deutsch. Estomihi heißt sei mir, das ist aus dem 31. Psalm. Sei mir ein starker Fels, heißt der Vers dann im Ganzen. Mhm. Sei mir ein starker Fels, Gott. Zu diesem Sonntag, ich habe es eben schon angedeutet, gehören wunderbare Texte, das Hohelied der Liebe, das bei Paulus aufgeschrieben ist. Dazu ganz spannende Worte aus dem Alten, dem Ersten Testament zur Kritik am Kult, am Gottesdienst, wenn man nicht auch Gerechtigkeit sucht. Dazu gehört an diesem Sonntag auch das Prophetenwort, brich mit dem Hungrigen dein Brot, also der klare, elementare, gut verständliche Auftrag, den wir haben. Ein Sonntag, ich würde sagen, wie ein überraschender Gast mit schönsten Mitbringseln. Da haben Sie ja wahrscheinlich gar nicht mit gerechnet an Estomihi, aber so ist es.
Ein Überraschungsei sozusagen, um nochmal an Ostern schon mal vorab zu erinnern. Sie, Herr Bischof, machen jetzt wieder den Michael Schanze, habe ich so das Gefühl, ne? Oder für die jüngere Generation, den Eltern, 1, 2 oder 3. Sie haben wieder mehrere Bibelstellenvorschläge zur Auswahl. 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei.
Boah.
Ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch jetzt das Licht. Welche erhellende Bibelstelle meine haben Sie für heute für uns?
Ich bin sehr beeindruckt, dass Sie das Plop so können. Ja, also auf Plop kommt heute das Lukas-Evangelium. Aha. Jesus ist unterwegs von Dorf zu Dorf. Ist erstmal gar nicht so eine ganz auffällige Bibelgeschichte. Kommt fast als Alltagsgeschichte daher. Aber in der Tiefe, sage ich, steckt ganz viel, glaube ich, bin ich überzeugt. Ich lese aus dem Neuen Testament im Evangelium des Lukas, 10. Kapitel, ein paar Verse. Als sie aber weiterzogen, kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein lässt dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden.
Irgendwie hatte ich diese Bibelstelle aber noch so ein bisschen in erweiterter Erinnerung, also dass da noch mehr davon erzählt wird, dass die Maria eben Jesus ganz aufmerksam lauscht, während die Martha eben da ganz geschäftig aktiv ist. Irgendwie so, vielleicht habe ich dann eine andere Übersetzung mal gehört oder so.
Aber das habe ich gelesen.
Sie gelesen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, also so in meiner Erinnerung, es geht noch weiter
noch
oder so.
Anders. Okay.
Klingt noch ein bisschen anders oder klingt noch ein bisschen weiter. Ich kann mit dieser Geschichte tatsächlich ganz viel anfangen,
das ist schön,
weil ich mir da schon häufiger mal Gedanken drüber gemacht habe, nämlich so dieses Momentum. Mir geht's so, wenn Freunde etwas haben oder liebe Menschen insgesamt, denen irgendwas auf der Seele liegt, ja, dann bin ich total gerne und schnell bereit, alles andere ja liegen zu lassen, aha, und zur Seite zu schieben und mich ganz denen zu widmen, zuzuhören, da zu sein, egal was es auch an anderen Geschäftigkeiten so gibt. Und da kann ich mich gut mit der Maria verbinden, ah, und habe so das Gefühl, die Martha ist die so ganz geschäftig ist, mhm, alles auch irgendwie richtig machen will, mhm, es jedem recht machen will, mhm, und damit vergisst, sich auf das Wesentliche eigentlich zu konzentrieren. Mhm. Wobei es eben manchmal dann schwierig ist, das verstehe ich schon, herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich wesentlich? Mhm. Also das ist für mich zumindest in meiner Interpretation der Kern dieser, mhm, Geschichte. Aber ich bin gespannt, was Sie dazu zu sagen haben.
Na, ich bin da erstmal ganz bei Ihnen und freue mich sehr daran, dass die Geschichte so tief bei Ihnen sofort aufschlägt. Ich denke tatsächlich, es geht letztlich in der Frage der Beziehung zu Gott an dieser Stelle um eine gute Balance. Mhm. Also um eine gute Balance zwischen dem, was Sie jetzt mit Geschäftigkeit bezeichnet haben, also, mhm, dem, was zu tun ist. Ich würde sagen, auch das, was an Dienst da ist, an Gerechtigkeit, an andere Menschen auch zu ihrem Recht bringen und kommen lassen. Also alles, was da mit drinsteckt. Und auf der anderen Seite die ganz starke Fokussierung, den richtigen Moment dann auch zu nutzen für das, was da dran ist. Und das ist in diesem Moment das Hören auf Jesu Wort, nicht? Es heißt da an der Stelle, ist ja ganz kurz alles, sie setzte sich zu seinen Füßen, also sie hört ihm zu und sie tut nichts anderes, als in diesem Moment ihm zuzuhören. Und dann ist da eben die andere, die geschäftig ist. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen, hm, oder abwerten. Ja. Es gibt auch ältere Bibelübersetzungen, da stand, Maria hat das bessere Teil erwählt. Mhm. Hier heißt es jetzt, und ich glaube, so ist es richtig, in den neueren Übersetzungen, Maria hat das gute Teil erwählt. Also, das, mhm, in diesem Moment für sich und für diese Situation gute und richtige, das heißt aber ja nicht, dass das andere nicht genauso wichtig wäre. Das ist oft der Fehler gewesen, dass man dann so eine Rangfolge daraus gemacht hat. Und mir geht es ehrlicherweise im Leben so, dass ich merke, dass ich immer viel mehr, wenn ich das jetzt so sagen darf, Martha bin. Also, dass die Geschäftigkeit im Grunde immer vorgeht. Und dass das, was alles noch zu tun ist und jetzt auch mal aus meiner Sicht, wie wir Kirche organisieren und dass wir im Grunde immer schon glauben, alles zu wissen und jetzt nur noch machen müssen. Machen ist ja irgendwie auch leichter als hören. Und dass hier sehr deutlich festgehalten wird, wenn das aus der Balance geht, dass das Hören, das sich neu berühren lassen von Jesu Wort, und jetzt ist hier natürlich Jesus selbst in der Geschichte da, dass das nicht am Ende Vorrang hat oder mindestens genauso zum Zuge kommt. Wenn wir glauben, die Geschäftigkeit fließt sozusagen aus sich selbst, mhm, und braucht nicht auch immer wieder dieses Hören, dann gerät etwas aus der Balance. Jetzt reden hier zwei Männer über zwei Frauen, will ich auch einmal festhalten an dieser Geschichte.
Ja, stimmt.
Auch,
ja,
das, mhm, gehört dazu, dass, mhm, hier, mhm, natürlich Stereotypen mit drinstecken, Bilder, die ein bestimmtes Gesellschaftsbild damals mitzeichnen, das wir heute auch noch so kennen. Ich will das nur einmal festhalten, mhm, weil ganz starke Abwertungen daraus auch im Blick auf Martha aus dieser Geschichte dann erwachsen sind. Aha. Die finde ich so nicht zutreffen. Im Gegenteil, man muss erstmal sagen, hier symbolisieren sozusagen jetzt zwei Frauen in diesem besonderen geschichtlichen Kontext, wie wir alle uns darin wiederfinden können, wie wir in der Gottesbeziehung uns selbst erleben. Und da nochmal erlebe ich oft, dass wir alle uns ganz schnell so verhalten wie Martha. Machen ist oft leichter als hören und die Erinnerung daran. Und das ist für mich dann auch schon der Weg in diese Passionszeit, in diese Zeit der besonderen Besinnung. Ohne das Hören ist dann das Machen auch schnell eine Beschäftigung, die sozusagen aus der Balance gerät.
Balance finden, das finde ich klasse. Das nehme ich gerne mit in diesen Tag und in die nächste Woche. Um für weniger Leid auf dieser Welt zu beten, kann man heute durchaus mal einen Umweg nehmen, finde ich, und den Politikerinnen und Politikern wünschen, dass sie bei ihren Koalitionsgesprächen ein glückliches Händchen haben und kompromissbereit aufeinander zugehen. Das dass bei den Gesprächen mit und von Donald Trump und Wladimir Putin etwas Friedvolles und Gerechtes dabei herauskommen möge, weil am Ende des Umweges durchaus viel Leid behoben werden kann.
Wir beten. Gott, wir danken dir für jeden Atemzug, für Einatmen und Ausatmen und für die Balance, für das Leben, das wir spüren. Wir bitten dich, Frieden scheint so fern, ist so fern, zeige uns Wege und dass es ein gerechter Frieden wird, kein Siegdiktat, kein Verrat an den Menschen in der Ukraine. Gott, wir danken dir für die Suche nach Gerechtigkeit, die in uns steckt, für die Kraft, mitzugehen und mitzuleiden. Wir bitten dich, gerechter Ausgleich scheint oft so fern, gib uns Schritte darauf zu, gesellschaftlich, aber auch wir privat in unserem Leben. Gott, wir danken dir für die Schöpfung, groß und erhaben und in jedem Teil ein Geschenk, ein Wunder. Die Vögel, die vorsichtig wieder beginnen zu singen, der Duft, der an warmen Tagen sofort wieder in der Nase ist. Wir freuen uns auf das Aufblühen, Gott. Unser Herz blüht dann, unsere Seele. Wir bitten dich, Gott, für unsere Seele. Halte sie, wärme sie und trage uns.
Amen. Eines sollte doch über allem schweben, was gerade auf politischer Ebene besprochen, unterschrieben und besiegelt wird, aber auch im Privaten. Es sollte immer durch etwas begleitet sein, den Segen Gottes.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, was sagt Ihnen eigentlich mehr zu oder was würden Sie eher mal gucken? Den Rosenmontagsumzug oder die Oscarverleihung? Also die Oscarverleihung findet in der kommenden Nacht statt, ne? Richtig, in der Nacht, so geht bis 4 Uhr morgens. Und der Rosenmontagszug, okay, Rosenmontag auch morgen, aber eben ja so tagsüber. Was liegt Ihnen da eher näher?
Also unter der Frage, was würde ich gerne eher mal gucken, weil da ich beim Rosenmontagsumzug schon mal war, nehme ich dann jetzt die Oscarverleihung. Also, womit Sie mich allerdings überrascht haben, muss ich ehrlich sagen, die ist jetzt. Also ja, ja. Sehen Sie, ich kriege das ja immer gar nicht so richtig mit. Ich finde, das mit den Bären war dieses Jahr auch so, dass man irgendwie nicht so ganz
in der Deck von der Bundestagswahl.
Ja, da war halt die Wahl. Berlinale, ja. Also wer ist jetzt nominiert für den Oscar? Kenne ich da jemanden? Sie wissen das doch bestimmt.
Ja, das sind viele nominiert, so, das kann ich jetzt gar nicht alles aufziehen, aber Konklave, der Film.
Ah, der ist auch dabei, ja?
Der ist auch dabei. Den hab ich gesehen, ja. Der deutsche Regisseur leider nicht als Regie-Oscar nominiert, aber der Film selbst auch nominiert als bester Film des Jahres. Wo viele wirklich sagen so, hey, wie kann das sein, wenn der als bester Film nominiert ist, aber dann nicht der Regisseur dafür. Aber mal sehen, wie fanden Sie Konklave? Ich fand ihn großartig, ich fand ihn wirklich klasse.
Es ist ein toller Film, also kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, ein bisschen, also sind wir dann wieder bei den Dingen, die wir heute schon mal hatten, die Aufteilung der Geschlechterrollen finde ich doch etwas anstrengend auf die Dauer. Also ich meine, ehrlicherweise ist es ein reiner Männerfilm.
Das stimmt.
Aber ansonsten jetzt von den religiösen Dingen, die da drin vorkommen und so, total gut gemacht, gar keine Frage, aber ehrlich gesagt, nee, also so, Sie hören schon bei mir. Also,
ja, ich merke schon.
Es muss jetzt, aus meiner Sicht ist das nicht zwingend der Gewinner. Also Sie sagen mir nächste Woche, wer dann?
Definitiv, ja. Und morgen früh in der Morningshow kann man das natürlich auch hören, weil ich werde mir tatsächlich auch die Nacht um die Ohren hauen und mir die Oscarverleihung live angucken, weil ich liebe das. Ich mache das seit vielen Jahren, konnte mittlerweile auch schon meine Tochter begeistern, die guckt mit. Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen Sie erstmal gut durch den Sonntag und dann auch durch die nächste Woche.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und eine schöne, eine gesegnete, eine aufgeweckte Woche, selbst wenn sie mit kleinen Augen startet.